Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Kompressor-Podcast hier mit Ramona Westhoff. Psst, gucken Sie mal aus dem Fenster. Sitzt da bei Ihnen vielleicht auch eine Taube oder ein Spatz? Dann machen Sie besser schnell die Vorhänge zu. Vögel sind nämlich eine Erfindung der Regierung. Jeder einzelne Vogel ist eine Überwachungsdrohne und Möwen, die können sogar unsere Kreditkartendaten auslesen. Jetzt ist natürlich totaler Quatsch. Also ich hoffe, dass das totaler Quatsch ist. Birds aren't real, also Vögel sind nicht echt. Das ist eine komplett frei erfundene Verschwörungserzählung, bei der alle Beteiligten auch wissen, dass sie ausgedacht ist. Aber sie nehmen diesen Witz sehr, sehr ernst. In den 70ern sollen die Vögel gegen Drohnen ausgetauscht worden sein. Und wenn Vögel auf Stromleitungen sitzen, dann laden sie eigentlich gerade ihre Akkus auf. Klären wir gleich, was das mit ernst gemeinten Verschwörungserzählungen zu tun hat, mit Katharina Nokun, Expertin für Verschwörungserzählungen. Aber zuerst geht Lotta Wieden dieser Birds aren't real Verschwörung für uns auf den Grund. Birds aren't real! Birds aren't real!
San Francisco im November 2021. Eine Gruppe überwiegend junger Leute mit Megafon und Transparenten. Immer wieder rufen sie Birds aren't real. Sie filmen sich selbst, laden die Clips später auf Social-Media-Plattformen hoch, geben Interviews. So wie der Begründer der Bewegung Peter McIndoe.
The message of the movement is essentially to spread awareness that from 1959 through 2001 the government mercilessly genocided over 12 billion birds.
Die Botschaft unserer Bewegung besteht im Wesentlichen darin, das Bewusstsein dafür zu verbreiten, dass die Regierung von 1959 bis 2001 über 12 Milliarden Vögel gnadenlos ausgerottet und gleichzeitig durch getarnte Überwachungsdrohnen ersetzt hat, die uns jeden Tag filmen.
Unzählige Male hat Peter McIndoe diese Story inzwischen erzählt. Heute folgen ihm auf Instagram etwa 400.000, auf TikTok mehr als 650.000 Menschen. Neu ist, dass Peter McIndoe der New York Times kürzlich ein Interview gewährte, in dem er die Rolle des überzeugten Verschwörungsaufdeckers erstmals verlässt, sich zur Satire bekennt. Im Podcast der New York Times, The Daily, erzählt McIndoe, wie alles begann.
So, I was just visiting Memphis for like 24 hours and there was a rally happening, like there were all these people with signs.
Er sei im Januar 2017 in Memphis gewesen, um einen Freund zu besuchen, zufällig in die Gegendemonstration eines Frauenprotestmarsches geraten und habe aus einer Laune heraus drei Worte auf ein Schild geschrieben. Worte, die möglichst keinen Sinn ergeben sollten.
And they didn't mean anything at the time.
Mit dem Schild und einer absurden Theorie über Überwachungsdrohnen habe er sich unter die Gegendemonstranten, hauptsächlich Trump-Anhänger, gemischt. Er habe herumgeschrien und sei dabei gefilmt worden. Ein Gag, mehr nicht. Doch ein Video von dieser Aktion ging viral. Und, so McIndoe, die Idee mit den künstlichen Vögeln begann, ein Eigenleben zu entwickeln.
Like people started writing it on chalkboards, they started like graffitiing it on walls downtown. People started like chanting at like high school football games. It's like this idea just took a life of its own through this video.
Pigeons, not real. Wake up, America!
Sicher ist, dass McIndoe kurze Zeit später zusammen mit einem Freund T-Shirts mit dem Slogan der Bewegung drucken lässt. Es folgen Birds aren't real Sticker, Mützen und so weiter. Das Geschäft läuft so gut, dass McIndoe seinen College-Abschluss sausen lässt, diverse Social-Media-Konten für die Bewegung einrichtet und zunehmend beginnt, Aktionen in der echten Welt zu organisieren. So torpedieren er und seine Anhänger mit ihren Slogans etwa Anti-Abtreibungsdemonstrationen oder QAnon-Kundgebungen. Außerdem engagiert McIndoe nun auch Schauspieler, etwa einen älteren Mann, der als vermeintlicher Ex-CIA-Agent vor der Kamera zugibt, dass tatsächlich Millionen von Vögeln gegen Drohnen ausgetauscht worden seien, und schmückt seine Story immer detailreicher und absurder aus, was die Bewegung noch bekannter macht. Im Podcast der New York Times spricht McIndoe über seine Erfahrungen in dieser Zeit. Auf die Frage etwa, warum sich so viele, vor allem junge Menschen, von der Bewegung angezogen fühlten und tatsächlich mit seinen Parolen auf die Straße gingen, antwortet er:
I think that in some ways it almost operates as like a safe space for people. I don't know. I
Ich denke, dass es in gewisser Weise als eine Art sicherer Ort fungiert. Also ich selbst wache ja auch jeden Tag auf, schalte das Handy ein und sehe nur Chaos. Ich, unsere ganze Generation, ist einfach mit dem Internet aufgewachsen und nirgends gibt es sowas wie gesellschaftliche Regeln, wie man mit dem Internet umgeht. Es gibt sehr viele Falschinformationen. Viele Leute spüren diesen Wahnsinn, finden aber keine Möglichkeit, das zu artikulieren. Es ist vielleicht keine besonders gute Metapher, aber ich glaube, dass Birds Aren't Real sowas wie ein Iglu in einem Schneesturm ist. Ein Ort, an dem Menschen aus der gleichen Art von Material Schutz suchen können, das dieses Chaos verursacht, aus Falschinformationen und er ermöglicht Leuten, zusammenzukommen und über diese Dinge zu lachen, die im Alltag manchmal sehr erschreckend sind.
Laugh at these things that in everyday life are terrifying.
Der Erfinder der satirischen Birds Aren't Real-Verschwörung war das im Beitrag von Lotta Wieden. Die Verschwörung, die mag ausgedacht sein, aber ihre FollowerInnen, die sind sehr, sehr echt. 400.000 FollowerInnen hat Birds Aren't Real bei Instagram, mehr als 650.000 bei TikTok. Das zeigt schon, dass da vor allem junge Menschen mitmachen, die auch total Spaß daran haben, den Witz gemeinsam weiterzuspinnen, eben so zu tun, als würden sie wirklich glauben, alle Vögel wären eigentlich Überwachungsdrohnen. Darüber habe ich mit Katharina Nokun gesprochen, Expertin für Verschwörungserzählungen, habe ich ja gerade schon angekündigt. Und zuerst habe ich sie gefragt, ob sie das versteht, diesen Reiz, den es ausmacht, auf junge Leute diese frei erfundene Satire Verschwörung so ernst zu nehmen.
Klar, denn man muss ja sagen, gerade in den USA spielen Verschwörungserzählungen gerade in Familien auch eine sehr traurige Rolle. Ja? Also man muss sich mal ausmalen, was es bedeutet, wenn die Eltern beispielsweise eingefleischte QAnon-Anhänger sind oder beispielsweise Bruder oder Schwester. Das geht oft mit sehr dramatischen Veränderungen einher und solche eher humoristisch angehauchten Aktionen oder eben auch Kampagnen können durchaus ein Ventil für einige Menschen sein. Das kann ich mir jedenfalls vorstellen, um irgendwie auch mit dieser ja durchaus gefährlichen Entwicklung irgendwie für sich umgehen zu können.
Es geht den Menschen hinter dieser Verschwörungssatire ja eigentlich darum, Verschwörungserzählungen ad absurdum zu führen, ne? Das so ein bisschen zu persiflieren und so eine Art Gegenöffentlichkeit zu schreiben, die eben diese Absurdität von diesen Erzählungen vorzeigt. Ist das eine gute Idee? Kann das funktionieren oder hat es auch Gefahren?
Also tatsächlich ist der Einsatz von Humor und Satire im Kontext von Verschwörungserzählungen durchaus schwierig. Also es gab immer wieder Beispiele in der Vergangenheit, wo satirisch oder humoristisch gemeinte Beiträge von der verschwörungsideologischen Szene gar nicht als solche erkannt wurden, sondern für bare Münze genommen wurden. Also es gab mal ein Beispiel, da haben ein Pilot und ein Passagier sich im Cockpit darüber unterhalten, dass sie eben so Kondensstreifen sehen, die von einem anderen Flugzeug hinterlassen werden. Und dann haben sie eben so ein bisschen gewitzelt, dass es ja Chemtrails wären und dass jetzt sozusagen das jetzt aufgedeckt worden ist und haben das dann ins Netz gestellt. Und das war natürlich ein Spaß. Ja? Also die glauben nicht an sogenannte Chemtrails, was in der Verschwörungsideologie eben der Glaube ist, dass die Regierung am Himmel Gift über uns versprühen würde und dieses Gift wäre in jedem Flugzeug drin. In der verschwörungsideologischen Community wurde das so aufgefasst, als wäre das der ultimative Beweis für Chemtrails. Es gibt noch ein anderes Beispiel aus der Pandemie. Es gab einen satirischen Artikel vom Postillon über Attila Hildmann, wo gemutmaßt wurde, ob Attila Hildmann und Angela Merkel zusammenarbeiten. Ja, also da wurde sozusagen auch, wurden verschwörungsideologische Gruppen auf die Schippe genommen. Nun war es aber so, dass Attila Hildmann dann auf Telegram geschrieben hat, dass anscheinend gar nicht so wenig Anhänger das für bare Münze genommen haben, nicht gemerkt haben, dass der Postillon ein Satiremagazin war. Und der Artikel hat sie so sehr überzeugt, dass sie dann Attila Hildmann geschrieben haben, wie es denn sein kann, dass er jetzt mit Angela Merkel zusammenarbeitet. Von daher muss man sagen, es ist schwierig für Außenstehende, das zu verstehen. Aber wenn jemand so sehr drin ist in so einer Verschwörungsideologie, kann es wirklich sein, dass er selbst die absurdesten Dinge für wahr hält. Das heißt, es kann durchaus auch passieren, dass einzelne Menschen glauben, wenn sie das irgendwo aufschnappen, Vögel wären insgeheim von der Regierung gesteuerte Drohnen, wobei ich tatsächlich die Gefahr als eher niedrig bewerte in diesem konkreten Fall dieser satirischen Aktion, weil da doch auch sehr viel Aufklärung betrieben wird über die Hintergründe.
Dann können wir vielleicht ein bisschen weiter über Verschwörungserzählungen allgemein sprechen. Die funktionieren ja unter anderem dadurch, dass es eine Gemeinschaft bildet und auch durch das Abgrenzen von anderen. Wieso funktioniert das denn auch bei einer Verschwörungserzählung, bei der eigentlich allen Beteiligten klar ist, dass sie ausgedacht ist? Also wie erklären Sie sich das?
Naja, also es ist halt eine satirische Aktion, wo man in gewisser Hinsicht auch Flagge zeigen kann und irgendwo auch ein Ventil hat, um vielleicht auch mit Wut und Angst im Kontext, wie gehen wir als Gesellschaft mit Verschwörungserzählungen um, halt irgendwie das sozusagen auch irgendwo zu verarbeiten oder rauszulassen. Ja, und wenn ich solche Beiträge eben auf TikTok oder Instagram teile, dann denken sicherlich viele Anhänger, ich positioniere mich damit auch klar, wie viel ich von anderen Verschwörungserzählungen beispielsweise halte. Ja. Gleichwohl muss man sagen, dass echte Verschwörungserzählungen auch deshalb so tückisch sind, weil sie bei Grundbedürfnissen andocken, die viele Menschen haben. Ja, also sie geben einem die Illusion von Kontrolle. Man glaubt, es gibt einen Plan hinter allem und man kennt ihn und man kann Schuldige benennen. Sie geben einem auch ein gutes Gefühl in Bezug auf das eigene Selbst, weil man denkt, ich bin einer der wenigen, die sozusagen die Wahrheit durchschaut haben und alle anderen sind sozusagen in der Matrix der Lüge gefangen. Und das ist ein Effekt, der dazu führen kann, dass Menschen Verschwörungserzählungen tatsächlich auch als zumindest kurzfristig stabilisierend wahrnehmen. Das Tückische ist allerdings, dass langfristig ein gegenteiliger Effekt dann auch entstehen kann. Ja, also dadurch, dass man sich immer weiter reinsteigert in so apokalyptische Visionen, hat man umso mehr das Gefühl eines Kontrollverlusts. Man hat Angst vor der Zukunft. Dadurch, dass man glaubt, ich bin einer der wenigen Auserwählten und dann vielleicht auch im Umfeld offensiv auftritt, wird das Umfeld vor den Kopf gestoßen und man verliert vielleicht Freunde oder den Kontakt zu Angehörigen, wird zunehmend isoliert und kompensiert das dann wiederum mit mehr Kontakt zu der verschwörungsideologischen Gruppierung, wo dann wirklich sektenähnliche Effekte entstehen können.
Darf man denn dann über Verschwörungserzählungen eigentlich lachen?
Ich denke, man darf natürlich darüber lachen. Man sollte sich allerdings wirklich überlegen, in welchen Kontexten ist es sinnvoll. Also wenn ich jetzt jemanden in meinem Umfeld habe, um den ich mir konkret Sorgen mache, dann wäre es, glaube ich, keine gute Idee, ihm einen Link zu der Birds Are Not Real Gruppe zu schicken nach dem Motto so, haha, hier sind Leute, die machen sich über Verschwörungserzählungen lustig und du glaubst ja auch an welche. Jemanden da rauszuholen, ist tatsächlich oft ein langer und sehr schwieriger Prozess und das klappt nicht immer. Und wenn es aber funktionieren soll, dann funktioniert es nur dadurch, dass man denjenigen nicht auslacht, sondern versucht, auf Augenhöhe irgendwo zu sprechen, dabei aber auch immer klar macht, ich glaube nicht an die Dinge, an die du glaubst, aber ich möchte zumindest verstehen, wie es dazu kommen konnte, dass du daran glaubst.
Was können wir denn aus dieser falschen Verschwörungserzählung eigentlich lernen über den Umgang mit echten Verschwörungserzählungen?
Also der Gründer dieser Bewegung hat ja auch öffentlich, auch in Interviews dargelegt, wie er das Ganze konzipiert hat, dass er beispielsweise auch einen Schauspieler angestellt hat, der in einem Video erklärt, was angeblich die Hintergründe sind, dass die Regierung dahinter stecken würde und so weiter und so fort. Und ich hoffe, dass das Ganze doch zumindest den einen oder anderen skeptischer macht in Bezug auf vermeintliche Beweise, die in der verschwörungsideologischen Szene eben ja angeführt werden, wenn es darum geht, zu beweisen, dass man angeblich richtig liegt. Also man kann tatsächlich vieles an Meldungen manipulieren. Es werden da gefotoshoppte Bilder beispielsweise in der Chemtrail-Szene immer wieder genutzt oder eben Ausschnitte aus Videos mit falschen Untertiteln. Das war vor allem bei einer Rede von Bill Gates ein großes Thema, dass Menschen einfach auch sich klar machen, es gibt Akteure, die gezielt lügen wollen und es gibt Akteure, die so sehr an ihre Verschwörungserzählung glauben, dass sie es sogar für nicht unmoralisch halten, Falschmeldungen in die Welt zu setzen. Damit einfach andere Leute auch von der Verschwörungserzählung überzeugt werden.
Katharina Nokun, Expertin für Verschwörungserzählungen, hat für uns die Satire-Verschwörung Birds Aren't Real eingeordnet und erklärt, wo der Spaß daran liegt und vielleicht auch der Nutzen, so zu tun, als wären alle Vögel, Überwachungsdrohnen der Regierung. Okay, ich gehe wieder ein Stück weg vom Mikro. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann können Sie den Kompressor sehr, sehr gerne abonnieren. Uns gibt es zum Beispiel in der DLF-Audiothek-App oder auch überall sonst, wo Sie Ihre Podcasts hören. Ciao!